Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Sedeh. Was macht eigentlich ein gutes Leben aus? Für manche ist es Erfolg, für andere Beziehung, Sinnhaftigkeit oder innere Ruhe. Wahrscheinlich hat jeder und jeder darauf eine eigene Antwort. Aber was verbindet uns alle? Ein gutes Leben ist kaum vorstellbar ohne Gesundheit. Krankheit wünscht sich niemand. Weder Schmerzen noch Einschränkungen noch das Gefühl, im eigenen Körper nicht frei zu sein. Gesundheit bedeutet Lebensqualität, Beweglichkeit, Energie und die Möglichkeit, das eigene Leben wirklich zu gestalten. Genau darüber sprechen wir heute. Über die Frage, wie wir nicht nur länger leben, sondern vor allem gesünder, vitaler und bewusster älter werden können.
Experte der Woche.
Meine Expertin dieser Woche ist Christoph Glaser. Er ist Erfolgscoach, Autor und beschäftigt sich intensiv mit den Themen ganzheitliche Gesundheit, mentale Stärke und nachhaltige Lebensführung. Gemeinsam mit medizinischen Expertinnen und Experten hat er ein Konzept entwickelt, das Bewegung, Ernährung und Atem bzw. Mentaltechnik verbindet, mit dem Ziel, ein langes, gesundes Leben zu führen. Christoph, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass wir endlich miteinander reden. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir zu uns gefunden haben. Lass uns gleich einsteigen. Du hast den Bestseller Lange gut leben geschrieben mit Petra Pracht und Roland Liebscher-Pracht. Und ich gehe gleich tief rein. Was verstehst du unter Healthy Longevity? Und wie unterscheidet sich dieses Konzept aus medizinischer Sicht vom klassischen Anti-Aging?
Ja, Hadi, zuerst mal wirklich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat und freue mich auf das Gespräch. Weißt du, das Leben ist ja ein Mysterium. Ja? Wir haben es zum Glück noch nicht entschlüsselt, wie das alles ganz genau funktioniert. Und Longevity hat so viele Aspekte. Das kann eine Ambition sein, das kann ein Traum sein, das kann sein, dass ich so lange leben möchte, weil ich das Leben so sehr liebe. Es kann aber auch sein, dass ich so lange leben möchte, weil ich nicht loslassen kann und Angst habe vor dem Tod. Und in der Regel ist ja auch so ein bisschen eine Mischung von vielem. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, da hat man Menschen gefragt, wie lange wollt ihr leben? Dann konnten sie ankreuzen. 80, 100, 120. Und so im Durchschnitt wollten die Leute so zwischen 80 bis 85 Jahre leben. Ja. Und dann hat man die Frage nochmal neu gestellt und gesagt, okay, wie lange möchtet ihr leben, wenn ihr glücklich, wenn ihr gut, gesund leben könntet? Und da war es bei 120. Ne? Mit anderen Worten, was wir natürlich logischerweise mit dem Alter verbinden, ist natürlich ein Wegfall von vielen Fähigkeiten, Gebrechen, auch Schmerzen und ein Prozess, der durchaus auch schmerzvoll sein kann. Und was wir mit dem Buch Lange gut leben bewirken wollen, ist die klare Erkenntnis, dass in uns so viele unglaubliche Ressourcen schlummern, dass Longevity nicht teuer und kompliziert sein muss. Dass man A, natürlich keine Garantie dafür hat, aber B, dass wir, wenn wir unsere natürlichen Kräfte nutzen, einfach ein gutes Leben haben können.
Und wie unterscheidest du das von quasi der Anti-Aging-Bewegung, nenne ich es jetzt mal?
Weißt du, Anti-Aging und Longevity, der Hauptunterschied ist der Name. Im Grunde genommen ist das ein neuer Aufguss, muss man schon ehrlich sein. Ne? Also die Zielsetzung ist da sehr, sehr ähnlich. Aber unser Buch ist ja ganz bewusst kein Longevity-Buch, sondern ein Long-Good-Livity-Buch. Es geht eben um lange, gutes Leben. Und ich glaube, das ist so der Hauptunterschied, dass es nicht einfach darum geht, um Biegen und Brechen nicht loslassen zu müssen, sondern eher im Gegenteil, sich ganz bewusst mit dem Loslassen beschäftigen und zu merken, wenn ich jetzt schon als vielleicht junger oder mittelalterlicher oder älter werdender Mensch beginne, bewusst loszulassen, dann kann ich den Tag besser genießen und es geht darum, die eigenen Ressourcen gut zu nutzen. Also es geht nicht um Outside-In, sondern eher ein Inside-Out.
Ja. Ihr beschreibt sogenannte Engpassübungen als zentralen Baustein. Was ist das genau? Kannst du uns das erklären?
Ja, das ist ja Rolands geniales Rezept, um mit dem Körper bewusst umzugehen, um mit Schmerzen umzugehen. Und ich habe ja Roland Hardy selber kennengelernt, weil ich immer seit meinem Unfall, ich hatte mit 17 hatte einen Unfall auf dem Fußballfeld, ich wollte großer Fußballer werden, war bei unserem FC Basel auch in verschiedenen Auswahlmannschaften und hatte dann ein Unfall mit 17, bin ins Spital gefahren worden, Wirbel verschoben und hat mir gesagt, hey Christoph, du musst froh sein, wenn du wieder schmerzfrei laufen kannst, irgendwann in deinem Leben, damit Fußball wird schon gar nichts. Man hat von vielen Operationen gesprochen, aber auch von den Konsequenzen, die diese Operationen haben würden, nämlich eigentlich so ein Versteifen nach und nach. Und das Bild war für mich so dramatisch, dass ich mir gesagt habe, das werde ich einfach nie tun. Und dann habe ich aber, jetzt bin ich heute 53, dadurch ein Leben lang mich intensiv mit dem Körper und mit dem Geist beschäftigt. Deshalb auch die berufliche Wahl, die Berufung war es dann. Und habe immer intensiv jeden Tag Körperübungen gemacht. Viel zu spät, aber doch noch früh genug. Vor 5, 6 Jahren habe ich Roland kennengelernt. Habe angefangen, auch seine Übungen zu machen. Wir haben uns angefreundet. Und die Idee der Engpassübungen ist, dass wir eigentlich das Thema Stretching gar nicht so genau betrachtet haben, sondern wenn wir das länger, intensiver bis 2 Minuten machen, dann kommen Prozesse in Gang im Körper, die sehr heilend sind und die uns eben helfen können, beweglich und schmerzfrei zu bleiben. Etwas, was ich übrigens jeden Morgen mache, neben meinen Atemübungen.
Kannst du uns ein Beispiel nennen, eine der Übungen, die du machst?
Ach, das ist Rolands Expertise. Aber beispielsweise, was ich jedem empfehlen würde, weil weißt du und ich, wir sitzen jetzt ja gerade in einer Situation, wo nicht viel Öffnung da ist, sondern meistens kommen die Schultern, ne, kommen ja so auch nach vorne und dann sitzen wir am Computer und dann der ganze irgendwie so krümmen wir uns nach vorne, dass man sich mal so in die Ecke stellt, Arme ausdehnt, ja. Was du in der Ecke, ja, genau, also In der Wohnung hast du ja natürlicherweise deine Ecken, ja, und dann sind beide Hände, stretchst du die so, und dann bleibst du aber 2 Minuten in dieser Streckung mal drin. Und du wirst merken, intuitiv so nach 10, 15, 20 Sekunden willst du raus. Dann bleibst du da drin, und es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn du da rauskommst und hast dann ein Gefühl von Streckung, die eben nachhält, ja.
Ja, wahrscheinlich. Also ich mach's jetzt und man hat, also ich habe die Ambition, die Schultern hochzuziehen, die soll mal eher tief fallen lassen, richtig?
Ja, und dann kannst du jeden Tag einen anderen Winkel, das ist ja auch Rolands Geheimrezept, jeden Tag bewusst zu arbeiten, einen anderen Winkel, und das ist großartig, ja.
Also ich lasse die Arme mal wieder fallen, weil es wird anstrengend, aber es ist eine gute Übung, werde ich ausprobieren. Ja.
Aber weißt du hast jetzt natürlich auch keine Hilfe gehabt. Also stell dich wirklich in den Winkel, dann beide Hände sind in der Wand, ne, 90 Grad, ja. Und dann gehst du da rein. Ist eine gute Sache.
Sehr gut. Welche Rolle spielt das zentrale Nervensystem bei chronischen Schmerzen? Das hast du ja von deiner eigenen Geschichte erzählt. Und dann bist du natürlich prädestiniert dafür, dass du uns erklärst, wie aus dem eigenen Leid heraus, wie Bewegung und Achtsamkeit die Schmerzbeeinflussung im Gehirn beeinflussen können.
Finde ich total spannend, Tadi, dass du diese Frage stellst, denn weißt du, in meiner eigenen Biografie, ich war ja im Sportsetting und ich habe mich intensiv schon damals mit dem Körper befasst, ich war auf einem guten Leistungslevel, habe ganz viel Physiotherapie gemacht. Es sah dann irgendwie nach eigenem Messen irgendwann aus wie Ben Johnson damals, der beste Sprinter der Welt. Also ich hatte überall Muskeln, aber immer noch Schmerzen. Mhm. Extreme Schmerzen. Und das war so mit 17 der Unfall, mit 20, 21, kann ich mich wirklich gut erinnern, dass ich auch in der Familie gesagt habe, ich glaube, ich werde nicht älter als 30, weil ich hatte manchmal 4, 5 Uhr abends, konnte ich nicht mehr, dann habe ich mich hingelegt. Ich wollte nichts mehr mit diesem Tag zu tun haben, weil ich den Schmerz nicht aushalten konnte. Was ich damals nicht wusste, ist, dass einfach mein Nervensystem das Signal nicht mehr gegeben hat, um loszulassen. Ja, dieser Schock des Unfalls hat natürlich das Signal ausgesendet, du musst alles zusammenhalten. Ne? Mein Körper wollte auch die Wirbelsäule zusammenhalten, die Muskulatur. Ich habe dann intensiv Kraftübungen gemacht. Aber du brauchst eben beides. Du brauchst Anspannung und Loslassen. Unser autonomes Nervensystem hat ja eben diese 2 genialen Spieler. Der Parasympathikus, ja, wenn der aktiviert ist, dann können wir regenerieren, dann können wir verdauen, dann bauen wir Kräfte auf, dann ist das Immunsystem aktiviert. Dann lässt alles in uns los und dehnt sich aus. Und den Sympathikus, um in den Leistungsbereich zu kommen, um nach vorne zu gehen, um diese Potenziale anzurufen. Und ich habe eben dann mit 22 Atemtechniken kennengelernt. Ich habe Sri Sri Ravishankar Gurudev kennengelernt, bin nach Indien gereist und habe eigentlich relativ bald gemerkt, wo ich die erste Atemübung oder das Weekend gemacht habe mit Atemübungen, dass da ein Prozess einsetzt, der mir völlig unbekannt war, nämlich dass von innen her eine Entspannung einsetzt, dass irgendwo ein Signal auch endlich wieder gegeben wird, dass ich loslassen kann. Und da hat erst die nachhaltige Heilung eingesetzt. Ja, also damit unser Körper nachhaltig heilt, brauchen wir das weiß ja die Wissenschaft heute, eine ganz starke Aktivierung des Vagusnerves, also der wichtigste Spieler des Parasympathikus. Und Atemübungen können ganz gezielt den Vagusnerv aktivieren. Also da, deshalb haben wir das Buch auch zusammen geschrieben, weil diese Effekte unglaublich gut sich ergänzen. Also Körperarbeit mit Atemarbeit, da ist nicht 1+1=2, sondern da ist es plötzlich 3, 4, 5. Ne? Da ergeben sich Synergien. Und dann kommt natürlich die Ernährung noch dazu.
Ja. Das ist jetzt meine nächste Frage, weil ihr 7 Ernährungsstrategien im Buch erwähnt. Welche davon sind aus deiner Sicht besonders hilfreich für eine Prävention von chronischen Krankheiten?
Ja, das ist ja das Geniale bei der Petra. Dr. Petra Bracht, weißt du, sie sagt ja, einerseits gebe ich euch Empfehlungen und es gibt so viele Hacks und ihr könnt alles tun, aber bitte hört auf eure Körperintelligenz. Ich glaube, wir sind heute, ne, auch dieser Podcast unserer heute wird dazu beitragen, eventuell, dass Menschen noch verwirrter sind, weil du, wenn du das Internet aufmachst, so ein unglaubliches Lösungsangebot hast und der eine erzählt dir so, der andere so. Und ich glaube, das ganze Leben spielt darauf hinaus, dass es immer wie wichtiger wird, dass wir unserer eigenen Intuition wieder folgen, dass wir uns die Frage stellen, ja, unter Berücksichtigung aller dieser Informationen, wer bin ich denn? Also ich glaube, die ganz wichtige Prämisse ist Körperintelligenz, hör auf dich. Und dann sind da verschiedene Hacks, alle total wichtig. Also ich würde mal zwei herausstreichen. Das eine, das Intervallfasten, eine Sache, die ich durchziehe, die mir unglaublich gut geht. Wir wissen heute, dass nach so beim Mann nach 14, 15, 16 Stunden der Prozess der Autophagie einsetzt. Das heißt, eigene Heilungskräfte setzen ein. Das ist wie so die innere Dusche des Körpers. Unglaublich wichtig. Bei mir ist es so, eben innerhalb von 8 Stunden während dem Tag esse ich und dann 15, 16 Stunden esse ich nicht und das ist eigentlich recht effortless. Aber es ist natürlich ein Einschnitt auch ins Leben, muss man ganz klar sehen. Aber viel kleiner und vielleicht ohne viel Aufwand umzusetzen ist das Thema Apfelessig trinken, so eine Viertelstunde vorm Essen. Was ich total spannend finde, ich habe dadurch, dass ich nicht mehr so viel Sport machen konnte, eigentlich dann relativ schnell Gewicht zugelegt. Also ich war dann irgendwann 20 Kilo schwerer als also während meiner Top-Sportzeit und habe dementsprechend mit vielen Diäten gehandhabt und auch Kalorien gezählt und so weiter. Und mit Dr. Peter Bracht bin ich heute der Auffassung, dass Kalorien wirklich so ein bisschen eine Lüge sind. Es geht nicht darum, Kalorien zu zählen, sondern es geht darum zu verstehen, wie wirken die verschiedenen Ernährungsbausteine aufeinander ein. Es geht darum zu gucken, dass eben beispielsweise der Blutzucker nicht plötzlich extrem ansteigt, weil das dann zu Fett in unserem Körper umgewandelt wird. Und wenn wir eben, und jetzt komme ich zum Punkt, der Viertelstunde vor dem Essen ein bisschen Apfelessig zu uns nehmen, das hat eine iranische große Studie vor 2 Jahren gezeigt, dann nimmt der Blutzucker fast nur um die Hälfte zu, wenn ich danach esse. Ne? Und das ist eine gute Sache. Finde ich einen Hack, den man durchaus berücksichtigen kann. Ich mache das. Ja.
Ja, also ich mache das auch, ich mache beides, was du erwähnt hast, automatisch. Ich habe morgens leider keinen Appetit. Ich würde gerne was frühstücken, aber ich kann einfach nicht. Über Jahrzehnte quasi war das so.
Ja.
Und von daher bin ich automatisch in so einem 16-8 Intervallfastenfenster.
Ja.
Und das mit dem Essig mache ich auch sehr gerne. Schmeckt mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und weil die Essigsäure etwas in unserem Verdauungssystem bewirkt, was uns den Blut, die Glucose, die wir quasi mit der Nahrung zu uns nehmen, langsamer aufnehmen lässt.
Genau.
Und von daher ist es ein sehr schöner, ja, kleiner Hack.
Ja.
Jetzt ist ja auch so, dass wir vom Inflammaging sprechen als Treiber des Alters, also sprich chronische Entzündungsprozesse, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Das kann im Mundraum bei den Zähnen stattfinden, das kann aber auch in uns selbst stattfinden. Wie beeinflussen Ernährung und Lebensstil diese chronischen Entzündungsprozesse aus deiner Sicht?
Oh, ganz, ganz stark. Also ich denke, alle drei Aspekte, die Bewegung, der Atem und die Ernährung, beeinflussen beziehungsweise reduzieren, wenn wir es richtig machen, die Entzündungen enorm. Und wie du sagst, das ist es wie so, weißt du, das Faszinierende heute ist ja, dass wenn wir im Körper erstmal Probleme haben, wenn wir Schmerzen haben oder auch andere Wehwehchen oder wirklich auch kritische Situationen auftreten. Bei vielen Menschen ist das ja ein Wandern. Ne? Die Probleme wandern so durch den Körper durch. Und dann ist es halt oft eine notwendige Symptombekämpfung, die stattfindet. Einer der Gründe, die manchmal unten drunter liegt, sind eben Entzündungen. Wichtig, das zuerst mal zu merken, kann man ja auch im Blut messen, kann man anders auch feststellen. Und ja, die Ernährung kann entscheidend helfen. Ich glaube, mein ganz besonderer Fokus liegt dabei den Atemtechniken. Ich praktiziere seit 30 Jahren jeden Morgen Atemtechniken. Und was da halt wunderbarerweise geschieht, ist, dass du A, eben dein autonomes Nervensystem in Balance bringst und dadurch die ganzen Selbstheilungskräfte in Gang bringst, was schon mal sehr, sehr gut ist, um Entzündungen zu reduzieren. B, steigt das Energielevel. Ja, also die wichtigste Energiequelle ist eben der Atem. Ja, wir können 2-3 Tage auf Schlaf verzichten, wir können ganze Wochen auf Essen verzichten, aber nur ein paar Minuten auf den Atem. Aber interessanterweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die meisten Leute fragen sich am Morgen, hast du gut geschlafen, hast du gut gegessen, aber keiner fragt, guten Morgen, wie ist dein Atem heute? Also die Aufmerksamkeit liegt nicht dort, wir nutzen heute nur 30-40% HT. Ich stelle dir das vor, der Lungenkapazität. Und wenn wir das verbessern, haben wir mehr Energie. Wenn wir mehr Energie haben, wiederum hat der Körper ganz andere Selbstheilungsprozesse, total wichtig. Plus, je mehr Energie, desto besseres Mindset. Ganz klar. Ne? Also wenn wir lange nicht gegessen, geschlafen, wenn wir nicht gut geatmet haben, dann denken wir schlecht über uns, über die anderen, über die Welt, über den Job etc. Und der dritte Effekt, der da mit verbunden ist, ist ja der Einfluss auf die Emotion. Heute weiß die Wissenschaft, was die Yogis schon immer postuliert haben, jede Emotion zu jedem einzigen Zeitpunkt, auch jetzt und morgen und immer, jeder einzelne Moment in unserem Leben korrespondiert die Emotion, die wir gerade erleben, jetzt mit dem Atemrhythmus. Und das ist schon mal genial. Ja, also der Atemrhythmus verändert sich die ganze Zeit entsprechend unserer Emotion. Wir kennen es ja. Ja, sind wir entspannt, glücklich, froh, atmen wir lang und tief. Sind wir aufgeregt, wütend, vielleicht stockender. Aber das ist eben keine Einbahnstraße. Will heißen, wenn ich mit dem Atem arbeite, dann kann ich direkt die Emotionen beeinflussen. Was wir eben in unserem Buch Lang und Gut Leben ganz stark thematisieren, ist der Einfluss der mentalen Gesundheit auf die gesamten Körperchen, auch Alterungsprozesse, insbesondere auch auf die ganzen Prozesse, die Inflammation mit sich bringen, ne? Also die Entzündungen. Denn eins ist klar, wenn ich mental ständig das Gefühl habe, ich bin unter Druck, ich muss leisten, Dinge entgleiten mir, dann ist ja mein ganzer Körper auch dazu angehalten, auf Hochproduktion zu sein, sogar wenn ich mich entspannen möchte oder schlafen möchte. Und da gilt es eben zu gucken, dass man eine gute Balance findet.
Ja, du hast viele interessante Themen angesprochen. Kannst du uns ein praktisches Beispiel nennen von einer Atemtechnik, die du vielleicht machst, die hilft, quasi den Vagusnerv zu aktivieren, sich zu entspannen?
Ja, wir können eine ganz einfache Übung, Hadi, zusammen machen. Ich weiß, du stehst gerade, aber trotzdem möglich und wer zuhört, kann gerade mitmachen. Nur nicht, wenn man am Steuer ist und sich diesen Podcast unterwegs anhört. Kannst mal eine Hand auf den Bauch legen. Ist eine ganz einfache Übung, die andere auf die Brust. Und weißt du, weil wir ja nur so 30-40% des Lungenvolumens oft nutzen, können wir mal die Augen schließen und dann kannst du mal beobachten, wie der Atem fließt. Und vielleicht merkst du, dass in der Gegend des Bauches ein bisschen mit dem Einatmen der Bauch nach außen geht, mit dem Ausatmen nach innen. Vielleicht nimmst du auch eine Bewegung im Bereich der Brust wahr. Und vielleicht stellst du fest, da ist auch gar nicht so viel Bewegung. Und werde dir gewahr, dass diese Bewegung des Atems jetzt in diesem Augenblick deine gesamte Emotion reflektiert. Und dann atme mal durch die Nase lang und tief ein und aus. Und jetzt wieder durch die Nase, atme ein und atme bewusst in den Bauch. Der Bauch dehnt sich aus. Und atme aus. Entspann dich. Atme ein, der Bauch dehnt sich aus. Und atme aus, Bauch zieht sich zusammen. jetzt atme wieder ein, Bauch dehnt sich aus. Und atme weiter bis in den Brustbereich, die Brust dehnt sich aus. Und atme aus, Bauch und Brust. Und jetzt atme weiter in der Wellenatmung. So nennt sich diese Übung, zuerst Bauch, dann Brust. Und atme aus, Bauch und Brust. Und ganz wichtig, atme durch die Nase, Mund ist geschlossen. Spannend, wenn wir durch die Nase atmen, das hat die Wissenschaft zeigen können, nehmen wir mehr Sauerstoff auf, als wenn wir durch den Mund atmen. Und viele Energiekanäle, die direkt von der Nase ins Gehirn gehen, werden aktiviert. Diese Übung wird dein Vagusnerv aktiviert. Nimm noch ein paar lange, tiefe Atemzüge ein und aus. Und dann kannst du wieder normal atmen. Du kannst die Hände auf die Oberschenkel legen. Die Augen bleiben geschlossen. Beobachte die Empfindungen in deinem Körper. Dann kannst du langsam und allmählich die Augen wieder öffnen.
Sehr entspannt.
Wie war das?
Sehr schön.
Ja?
Sehr schön. Ja, vielen Dank für die kurze Übung.
Ja, das ist eine ganz einfache Übung. Und extrem wirkungsvoll. Ja. Und wer da tiefer gehen möchte, beides im Buch Lange gut leben und in meinem zweiten Buch Atmen, der Schlüssel zur gesunden und erfolgreichen Führung, sind sehr, sehr detailliert, viel weiterführende Übungen erläutert. Übrigens, ich werde oft gefragt, welches ist die beste Atemübung? Ich habe eine Präferenz und trotzdem würde ich sagen, diejenige, die du regelmäßig machst, ist die beste Übung. Also das regelmäßige Praktizieren macht einen Unterschied.
Ja. Absolut. Gibt es, ich sag mal, Marker oder Parameter, die du empfehlen würdest, um den eigenen Gesundheits- oder Alterungszustand zu messen?
Du, es gibt ja so viele, sagen wir mal, biologische Marker, die man nutzen kann. Einerseits, glaube ich, ist A, richtig, wir sind so alt, wie wir uns fühlen, und B, so die Quintessenz in unserem Lange-Gut-Leben-Buch, auf das wir wirklich hinweisen möchte, ist, dass ja vieles an uns altert, ohne Zweifel. Ja, und das kann man messen. Aber ich weiß nicht, Hardy, vielleicht kennst du das Gefühl, du guckst vielleicht morgens in den Spiegel und denkst dir, naja, ich bin wieder mal ein bisschen gealtert. Gut, bist ja noch ein junger Mann, aber gell, bei mir passiert es schon. Oh,
wir sind gleich alt.
Halleluja, es sieht richtig gut aus. Also, kennst du das Gefühl, dass du morgens ins Spiel guckst und denkst, naja, bin schon ein bisschen gealtert?
Ja, kenn ich.
Kennst du. Und dann, vielleicht kennst du aber auch, dass du dann denkst, aber etwas in mir ist immer noch der gleiche. Also, da gibt's auch einen Aspekt, der ist immer noch der gleiche, Hardy. Ja. Kennst du das?
Ja, absolut.
Ne? Und weißt du, es gibt ja einen Teil in uns, der ist absolut zeitlos. Und deshalb können wir ja überhaupt Zeit wahrnehmen, weil es einen Referenzpunkt gibt, der zeitlos ist. Und ich glaube, damit in Kontakt zu bleiben oder damit in Kontakt zu kommen, ist vielleicht das größte Geschenk, was wir uns tun können. Weil dann brauchen wir keine Angst zu haben vom Alterungsprozess. Das ist ja auch verbunden mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Ja. Und halte ich für absolut entscheidend. Und das wäre so unsere Message, dass wir diese Zeitlosigkeit in uns entdecken und dann die Momente kultivieren, wo wir damit im Kontakt sind. Ja,
ja, das ist sehr schön. Jetzt beschreibt ihr viele Routinen oder Verhaltensweisen, die man einsetzen kann. Aber viele Menschen haben das Problem, dass sie nicht langfristig dranbleiben. Ja. Also welche Strategien gibt's da, dass ich quasi das Verhalten langfristig umsetzen kann und auch zu einer Routine wird?
Ja, wir nennen das ja im Buch die Umsetzungsfalle. Und tatsächlich, weißt du, Hardy, mit unserem T-Lex-Institut, was ich leite, da fokussieren wir uns ja auf die Arbeit mit Mitarbeitern und Führungskräften. Wir haben weltweit fast 500 Mitarbeiter und Führungskräfte geschult und im Idealfall nach einem guten Training sind die Leute ja begeistert. Ja, darauf arbeitest du als Trainer irgendwie hin und freust dich und so weiter. Aber die Frage stellt sich ja, inwiefern kriege ich das Ding umgesetzt? Und das ist wirklich eine große Herausforderung. Es gibt ja der berühmte Quitter's Day bei Neujahrsvorsätzen, wo man gesehen hat, am 18. Januar sind 90% der Menschen schon wieder ganz weit weg von dem, was sie vorgenommen haben. Aber, und das ist spannend und das beleuchten wir auch im Buch, die Umsetzung ist sogar oft bei Themen ganz, ganz schwierig, die uns lebensnah wichtig sind. Also es gibt eine Harvard-Untersuchung, die mit Menschen mit Herzproblemen, ja, und Herzprobleme sind ja Todesursache Nummer 1 in Deutschland, in der Schweiz. Und ein typisches Szenario, ne, jemand kommt so mit diffusen Beschwerden zum Arzt und kriegt dann zu hören, Gott sei Dank sind sie gekommen, weil innerhalb von einem Jahr, sie wären gestorben. Also sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Und aber keine Bange, ich helfe ihnen. Und der Patient ist schon mal ein bisschen angespannt, gleichzeitig froh, weil es hilft, es wird ihm geholfen. Hier die Medikamente werden sie nehmen. 99,9% sagen ja. Dann bitte ein bisschen Fitness, ich gebe ihnen hier das Regime und natürlich die Ernährung. Werden sie das machen, was ich ihnen sage. Ne? Und 99,99% sagen ja, Herr Doktor, alles, was sie machen, werde ich sagen. Frau Doktor. Was denkst du, wie viel Prozent kriegen das umgesetzt? Gab eine Studie. Wie viel Prozent kriegen das umgesetzt?
39%.
Ja. Weißt du, wenn der Preis das Leben ist, das ist einer von sieben. 14, irgendwas zerquetschte Prozent. Und dann hat man gesagt, naja, gut, Ernährung verändern, Bewegung ist schwierig. Die Tabletten werden ja sicherlich zu 100% genommen. Selbst dort hat man gesehen, nur in 50% der Fälle haben sie Leute geschafft. Und das finde ich so spannend. In den allermeisten Fällen, wenn wir etwas nicht umgesetzt bekommen, dann ist so die Eigendiagnose, es liegt an der Disziplin. Ne, ich hab wieder mal nicht genügend Disziplin. Aber das sagen mir auch Leute, die 4000 Mitarbeiter haben, 2 Doktortitel, 3 Kinder und so weiter und so fort, die also ganz viel Disziplin im Leben gezeigt haben. Der Disziplinmuskel ist da, aber wir setzen ihn bei gewissen Dingen nicht ein. Und da tiefer zu gucken, ist total wichtig. Wir sagen, eigentlich müsste man sich das so vorstellen, ich stehe mit einem Fuß auf dem Gas, ich will also was umsetzen, aber mit einem Fuß, und das ist das Problem, unbewusst stehe ich auf der Bremse. Und dann fährt das Auto halt nicht. Und dann sage ich, scheiß Auto, aber eigentlich sollte ich mal meinen Fuß wegnehmen. Und damit beschäftigen wir uns über 2 Kapitel und geben wirklich so einerseits so eine Anleitung, um diese Immunität gegenüber Veränderungen zu analysieren bei sich selbst. Mhm. Und dann auch Schritt für Schritt überwinden zu kommen. Das ist so ein 7-Schritte-Prozess. Mhm. Letztendlich geht es immer wieder darum, so Schlüsselgewohnheiten zu finden. Also Dinge zu tun, wo wir so relativ bald im Tag in eine gute Energie kommen. Weil zum Thema Disziplin gilt es schon festzuhalten, niemand von uns hat genügend Disziplin, dass wir alles, was wir tun, während dem Tag mit Disziplin tun können. Irgendwann muss dieser Motor ins Rollen kommen. Bei mir ist es zum Beispiel die Sky-Atemtechnik. Ich mache jeden Morgen die Sky-Atemtechnik. Das switcht so meine Energie, weil ich bin nämlich ein Morgenmuffel per se, aber das switcht meine Energie. Und dann gelingen mir Dinge, die mir sonst nicht gelingen würden. Ja.
Was ist das für eine Atemtechnik? Jetzt bin ich natürlich neugierig.
Die Sky-Atemtechnik hat Sri Sri Ravi Shankar entwickelt. Ist eine großartige Atemtechnik. Dauert so 10 Minuten, ist ein rhythmisches Atmen. Mhm. Und sorgt wirklich für einen großartigen Energieswitch. Das ist super. Ja.
Lass uns gemeinsam nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen.
Ja.
Welche Entwicklungen siehst du in der Forschung, die du besonders spannend findest?
Also was mich am meisten fasziniert, ist, wenn uns Forschungsergebnisse helfen, die natürlichen Ressourcen zu nutzen. Mhm. Dieses nach vorne und zurück gleichzeitig. Weißt du, wenn wir merken, was uns die Natur eigentlich mitgegeben hat an Kräutern, an Ernährung, an körpereigener Intelligenz, das sind die Dinge, wo meine Pupillen weit aufgehen und wo ich mich freue. Viele, viele Menschen leiden unter Krankheiten, wo die Forschung relativ nahe dran ist, auch Lösungen anzubieten. Mein eigener Vater hat mit Demenz zu tun, also im fortgeschrittenen Stadion. Und das ist bitter. Und beispielsweise hat er dann vor 2 Jahren mein Buch gelesen. Er hat nie Atemübungen praktiziert und hat dann plötzlich mich angerufen und gesagt, Christoph, ich mache jetzt da gerade eine Atemübung, die Nasenatmung, alternierende Nasenatmung. Ja. und ich habe das Gefühl, ich kann klarer denken. Und tatsächlich haben wir dann gesehen, ne, das 85 plus, dass er, wenn er ein bisschen Atemübungen macht, klarer denken kann. Und natürlich weiß die Wissenschaft, wenn wir Atemübungen machen, wird der Hippocampus stimuliert, was ein Riesenproblem ist bei demenzkranken Menschen. Und ich glaube, diese Potenziale auszunutzen, ist total wichtig. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir bei Alzheimer, bei Krebs, dass da große Fortschritte kommen. Ich glaube, wir sind auch nah davor. Ich glaube, das Problem, Hardy, was wir zu lösen haben, ist, sind es dann ganz elitäre Ansätze, ne, wo das Medikament eine halbe Million kostet? Oder kriegen wir das wirklich so auf die Reihe, dass das auch wirklich alle Leute nutzen können? Weil sonst macht es irgendwie keinen Spaß. Ne?
Also ich glaube, dass wir, ich bin grundlegend optimistisch und ich glaube, dass die Forschung genau das ermöglichen wird, dass es bezahlbare Alternativen gibt, die uns als Menschheit weiter voranbringen. Ja. Und ich finde es aber sehr interessant, dass du, wenn du in die Zukunft schaust, quasi den Blick zurück machst und back to basics, Kräuter, Ernährung, Atem, Schlaf, all die Dinge, die wir heute besprochen haben, das ist auch eine sehr interessante Erkenntnis, ja, dass wir uns wieder zurück auf die Grundlagen besinnen.
Ja, total. Weißt du, ich meine, es ist ja wirklich ein Witz. Wir rennen von Arzt zu Arzt, aber nutzen die eigenen Ressourcen nicht. Ja? Und ich meine, ich glaube, jeder, der mal chronisch Schmerzen hatte oder eine Krankheit nicht in den Griff bekommen konnte, hat ja erlebt, was es bedeutet, sich hilflos zu fühlen. Und das Problem ist, in dem Moment, wenn wir uns hilflos fühlen, fährt unser ganzes Immunsystem, unsere Resilienz nach unten, weil ja unsere Intelligenz uns sagt, egal was ich tue, nichts hilft. Ne? Mhm. Dann ist es intelligent, nichts zu tun. Also wenn alles, was ich tue, nichts hilft, dann ist die intelligente Schlussfolgerung, nichts zu tun. Und genauso funktioniert unser Körper. Und ich glaube, Selbstwirksamkeit zu erzielen, Menschen zu helfen, selbstwirksam zu sein, ist das größte Geschenk, was wir machen können. Und natürlich können uns Medikamente da auch mit reinbringen, weil ich sage, okay, ein Medikament hat mich stimuliert, um gewisse Prozesse in meinem Körper wieder herstellen zu können. Aber es gibt, wenn wir natürliche Kräfte nutzen, hat es natürlich mal einen ganz anderen Effekt. Und ich glaube, ja, die Pharmaindustrie hat einen anderen Auftrag. Ich sehe meinen Auftrag so, dass ich Menschen helfen möchte, beispielsweise über den Atem, eben Ernährung und Bewegung, die eigenen Kräfte gut zu nutzen.
Wir haben viele Dinge schon angesprochen, aber ich möchte dich trotzdem zuletzt nochmal fragen, welche drei Tipps möchtest du unseren Zuschauern oder Zuhörern mitgeben?
Ganz allgemein drei Tipps. Also Tipp Nummer eins, nachdem du diesen Podcast gehört hast, ruf irgendjemanden an und kümmere dich um diesen Menschen. Sei für einen Menschen da. Frag jeden Morgen zwei, drei Menschen, wie geht's dir? Die Forschung hat gezeigt, schon nur, wenn dich am Morgen jemand fragt, wie geht's dir, auch über WhatsApp, fühlst du dich schon besser. Es gibt so viele Forschungsergebnisse zum Thema, was macht uns, lässt uns lange leben und die soziale Komponente ganz entscheidend. Und ich glaube, wir fragen uns oft, wo sind die guten Freunde? Sei du für andere ein guter Freund. Dann hast du mehr als genügend gute Freunde. Sei du für andere da. Sag ich mir selber auch immer wieder. Der zweite, geh spaziert, geh in die Natur, freu dich des Lebens, guck die Sterne an und setz dich in Verbindung mit der größeren Dimension des Lebens. Ich glaube, wir alle haben Probleme. Das ist Teil von diesem Leben, ist Schmerz. Und egal wie wir es drehen und wenden, es kommen schmerzhafte Momente, aber ob wir darunter leiden, diese subtilen Schalter, den können wir bewegen. Und ich glaube, immer wenn es ganz schwierig in unserem Leben wird, wenn wir ganz stark leiden, dann fokussieren wir uns nur noch auf eine Sache. Ich denke immer nur noch an diese eine Sache und die beschäftigt mich so sehr. Und wenn wir nach draußen gehen und uns einfach wieder mal dem Kontext bewusst werden und merken, hey, ich bin ein Mensch auf dieser Riesenerde und diese Riesenerde ist ein Teilchen im riesigen Kosmos. Und wie viele Kosmose gibt es da draußen? Und meine Lebenszeit ist so beschränkt. Die letzten 10 Jahre sind so schnell vorbeigegangen und noch ein paar Mal so und ich bin wieder weg und hey, come on. Und diese Ausdehnung, in diese Ausdehnung zu gehen, das wäre mein zweiter Hack. Und der dritte wäre, nutzt die Kraft des Atems. Das hat mein Leben gerettet. Also ich glaube, das, was ich an Lebensqualität ab meinem 22. Lebensjahr erleben durfte und was ich vorher erlebt habe, das lässt sich nicht vergleichen. Und der Schlüssel war derjenige, dass ich gelernt habe, mich selbst zu managen, was vorher war ich komplett mir selber ausgeliefert. Also vertief dich in die Kraft des Atems, wäre mein dritter Punkt.
Super. Drei wirklich ganz tolle Tipps, Christoph. Ich danke dir ganz herzlich für diesen wirklich interessanten und spannenden Austausch. Wir haben eine Atemübung integriert. Ja, ich bin völlig entspannt und gelockert und kann so den Tag weiter bestreiten. Ich danke dir ganz herzlich für diesen sehr interessanten Austausch.
Hat mich sehr gefreut.
Die Fakten der Folge.
Von Christoph haben wir in diesem Gespräch drei zentrale Dinge gelernt. Erstens, dass Schmerzfreiheit und Beweglichkeit keine Frage des Alters sein müssen, sondern aktiv beeinflusst werden können. Zweitens, dass Ernährung und Lebensstil entscheidende Hebel für Prävention, Energie und langfristige Gesundheit sind. Und drittens, dass Stressregulation, Atmung und mentale Klarheit eine oft unterschätzte Rolle für unsere biologische Alterung spielen.
Random Reminder.
Random Reminder, du atmest rund 20.000 Mal am Tag. Mit 12 bis 20 Atemzügen pro Minute kommst du auf etwa 20.000 Atemzüge täglich. Jeder einzelne beeinflusst Herzfrequenz, Nervensystem und Blutchemie. Bewusst langsamer zu atmen ist deshalb kein Wellness-Trick, sondern ein direkter physiologischer Eingriff in dein Regulationssystem. Also beim Random Reminder heute, jeder Atemzug wirkt, ob du ihn bewusst nutzt oder nicht. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.